wo du das Brückli-Feld das erste Mal betreten hast. Jetzt mal ganz ehrlich, was war dein erster Gedanke gewesen? What a shithole.
Nein, eigentlich nicht. Es hat ja auch alles seinen Charme. Also klar ist man, war man damals dann von FC Schalke 04 aus der Felddienst-Arena ins Brückli-Feld. Ja, ist natürlich ein Unterschied, auf jeden Fall. Aber ja, ich find, dass dieses Stadion einfach Charme hat. Und ja, alles ist offen. Also eine überdachte Tribüne, der Rest ist offen. Wenn man dann noch abends spielt im Flutlicht, ja, das hat einfach was. Und klar, am Anfang muss man sich wieder ein bisschen dran gewöhnen. Aber im Endeffekt fand ich ein geiles Stadion.
Stehplatz Brückli-Feld. Der FCA-Tag vom Totomat bis in die Kiba-Ecke.
Ja, und die Stimme, die ihr jetzt hier gehört habt, die gehört einem, der nur ganz kurz beim FC Aarau gespielt hat, aber die Herzen eigentlich im Sturm erobert hat, und zwar der Lars Unnerstall, heute Goalie bei Twente Enschede, früher Goalie bei Schalke 04, dann kurz Goalie beim FC Aarau. Und das ist natürlich auch der Grund, warum er heute Gast ist im Stehplatz Brückli-Feld. Herzlich willkommen, weil wir stehen vor einem Jubiläumsspiel fürs altehrwürdige Brückli-Feld, 100 Jahre. Und Aarau hat sich der FC Schalke 04 krallt. Also, wir steigen ein mit dem Lars Unnerstall. Und natürlich ist auch mein kongenialer Sturmpartner, der Nick Dömer, im Studio. Nick, herzlich willkommen.
Präsente.
Aarau gegen Schalke. Lars, wir sprechen noch ein bisschen Schweizerdeutsch. Du sagst, wenn du gar nichts mehr verstehst, dann wechseln wir.
Das mache ich.
Gut, Nick. Also, Aarau gegen Schalke, 100 Jahre Brückli-Feld und jetzt noch der Lars Unnerstall im Podcast.
Zwei Träume, die in Erfüllung gehen, würde ich jetzt mal sagen.
Mir geht es genau gleich. Wir haben ein Bier aufgemacht und freuen uns riesig auf die kommenden Minuten mit dem Lars Unnerstall. Also Lars, herzlich willkommen noch einmal.
Dankeschön, danke.
Bevor wir so richtig einsteigen auf Aarau gegen Schalke, auf 100 Jahre Brückli-Feld und deine Erinnerungen an das Stadion und an der FC Aarau, frage ich mal ganz unschuldig. Ich habe mir das so notiert. Wann hat dich Julian Nagelsmann das letzte Mal angerufen?
Noch nie.
Noch nie. Und wie geht es dir damit? Was macht das mit dir?
Ah, gut. Ich habe da kein Problem mit. Da gibt es so viele gute Torhüter in Deutschland, die ja hinter Manu und Marc-André Ter Stegen auch schon lange dabei sind. Und ja, da sind wir in Deutschland ziemlich gut aufgestellt.
Und trotzdem, elffreunde.de hat gerade, glaube ich, heute gefragt, wer wird denn neuer Torhüter, oder hat Deutschland plötzlich ein Torhüterproblem? Und die Frage stellt sich ja schon, also eigentlich ist für mich ziemlich klar, Neuer ist weg, Ter Stegen ist verletzt und Lars Unnerstall macht alle Manchester United-Fans und alle Gegner in der Niederlande ja, hassig, sagt man in der Schweiz, weil er bei seinem sensationellen Auftritt von Twente Enschede in der Europa League einfach nur geglänzt hat, alles vernichtet hat und plötzlich auf dem internationalen Parkett ziemlich für Furore gesorgt hat. Keine Ansprüche auf den Torwartposten bei der DFB-Elf?
Nein, keine Ansprüche. Die habe ich auf keinen Fall. Gut, ich bin jetzt auch schon 34, da sind noch andere dabei, die auch mein Alter sind, die schon die ganze Zeit dabei sind, sowas wie Baumann. Kevin Trapp, der ist jetzt aber gerade verletzt, meine ich, Bernd Leno. Ja, da gibt es schon einige und auch viele Junge, die nachkommen. Klar, wenn man da irgendwo ins Gespräch kommt bei der Nationalmannschaft, macht man sich schon, ja, nicht Hoffnung, aber dann wäre schon cool, wenn man da mal dabei sein könnte. Aber dass ich jetzt sage, ich muss dahin, das ist auf keinen Fall.
Aber verfolgst du das? Weil so vom Gefühl her ist es ja schon so, dass seit du jetzt bei Twente diese Erfolge hast und letztes Jahr wurde der Dritter in der Tabelle und jetzt gute Europa League-Auftritte. Mich nimmt's, oder ich habe schon den Eindruck, dass mehr dein Name fällt, in den sozialen Medien oder generell in den Medien. Wie nimmst du das wahr?
Klar kriegt man es mit, dass man präsenter ist. Ja, ich habe das Glück, jetzt im vierten Jahr bei Twente zu spielen, und es sorgt ja auch für Aufsehen, wenn man sieht, der Verein ist wieder aus der zweiten Liga aufgestiegen, und wir haben dann direkt im zweiten Jahr einen vierten Platz gemacht. Und wenn man dann in so einem Team spielt, was so viel Erfolg hat, ja, dann bleibt das nicht aus, dass darüber gesprochen wird, auch vom Torhüter gesprochen wird. Und ist ja eigentlich auch nur positiv für mich. Und dann auch ein bisschen die Hoffnung, dass die Positivität dann auch bis nach Deutschland rüberkommt und die richtigen Leute das wahrnehmen.
Also ich sag's mal so. Ich finde, du machst da zu wenig Druck auf den Jule, weil also es wäre ja schon mal ein Traum und einfach wahrscheinlich auch die einzige Chance, dass ein ehemaliger Torhüter vom FCA auch mal das Torhütet irgendwie an der Weltmeisterschaft vielleicht oder so und dann vielleicht sogar mal einen Pott in die Höhe halten kann. Das ist so ein Traum eines Schweizers, den wahrscheinlich nur du für uns erfüllen könntest.
Ja, muss ich die Nummer von Julian Nagelsmann besorgen.
Man muss schon sagen, oder? Ich denke, du hast gerade so den Peak deiner Karriere erreicht. Also wenn ich da auch so ein bisschen, jetzt im Zuge von unserem Gespräch ein bisschen nachgelesen habe, was da so gesagt wurde. Beispielsweise nach dem 1:1 im Old Trafford sagte dein Mitspieler Ricky van Wolfswinkel, das ist wie bei Haaland, der wieder einen Hattrick erzielt. Mit Lars ist es das Gleiche, er zeigt wieder und wieder, wie gut er ist. Also da äußert er sich zu deinen zahlreichen Paraden, die du da ausgepackt hast. Würdest du sagen, du bist gerade auf dem Peak deiner Karriere?
Ja, ich denke, dass ich jetzt in der ganzen Zeit, wo ich schon dabei bin, jetzt am besten bin. Also es hat natürlich auch viel damit zu machen, dass man jetzt das vierte Jahr in Folge alle Spiele macht. Einfach dieser Rhythmus, alle Spiele zu machen, ja, der trägt da enorm zu bei, sich einfach immer besser zu entwickeln und ja, noch besser zu werden, mehr Vertrauen zu kriegen. Ja, und das siehst du dann halt auch in der Leistung. Wenn du viele Spiele machst, dass du dich automatisch entwickelst und einfach viel besser bist. Und ich hoffe, dass es noch nicht der Peak ist. Ich hoffe, dass es dann noch übernächstes Jahr noch ein Stückchen höher geht. Aber das kann man so schon sagen, dass jetzt die Zeit bei Twente vor allem schon meine beste Zeit ist. Ja.
Also, wenn es noch ein bisschen besser werden soll, dann, wie gesagt, die DFB-Elf, die ruft, finde ich. Ist es frech, wenn ich so frage, 4 Jahre beim gleichen Club ist bei dir auch jetzt nicht ganz so normal? Weil du hast ja schon in den letzten Jahren eine bewegte Karriere oder auch eben viele Wechsel hin und her gehabt, immer auch natürlich wegen Verletzungen und so weiter und so fort. Ist das auch so vielleicht eines der ersten Male, wo du wirklich irgendwie Stabilität auch hast, weil du am gleichen Ort bleiben kannst, weil du dich einleben kannst und so weiter? Trägt das dazu bei, oder ist es einfach auch die Routine eines 34-Jährigen, der einfach jetzt all das abrufen kann, was er mal gelernt hat?
Ja, ich denke, dass bei Twente vor allem das ist, dass ich, warum ich jetzt so lange hier nicht spiele. Bei den anderen Vereinen, okay, bei Venlo habe ich auch alles gespielt, aber ja, man wollte natürlich noch seine Grenzen austesten, sage ich jetzt mal. Dann war Venlo natürlich so eine Übergangsstation, wo man sich wieder zeigen wollte. Bei PSV hat es nicht ganz so geklappt und jetzt bei Twente passt wirklich alles zusammen. Also ich bin erster Torwart. Wir können zu Hause wohnen, wo ich aufgewachsen bin. Meine Frau ist auch hier in der Nähe aufgewachsen. Die ganze Familie ist eigentlich um mich drum zu. Die ganze Familie ist happy mit der Situation, das ist natürlich auch wichtig. Und ich fühle mich richtig wohl in dem Verein. Und ja, das trägt natürlich auch dazu bei, dass man lange bei dem Verein bleiben will, auf jeden Fall.
Kann ich mir vorstellen. Gehen wir trotzdem natürlich in der Geschichte ein bisschen zurück. Wir wollen ja natürlich über Schalke sprechen, über die Faszination von Schalke 04, wie du überhaupt da gelandet bist, weil ja, es hätte ja auch von deinem Geburtsort her, hätte es ja dann auch irgendwie Dortmund werden können oder Essen, oder du hättest bei Münster, wo du mal gespielt hast, irgendwie, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, auch versauen können. Warum Schalke? Wie bist du da hingekommen?
Wie bin ich nach Schalke gekommen? Eigentlich über das normale Scouting-System, sage ich jetzt mal. Ich habe 3 Jahre ja bei Preußen Münster gespielt, auch dann in der B- und A-Jugend, Bundesliga natürlich auch gegen Schalke gespielt. Und so sind halt Trainer, Scouts auf einen aufmerksam geworden. Habe dann im ersten Jahr A-Jugend, ja, aber es ist unter 18, nach dem Jahr ein Angebot von Schalke gekriegt, um da in der U19 zu spielen. Und wenn du das Angebot dann kriegst, dann bist du Feuer und Flamme. Dann willst du es natürlich auch ausprobieren und gucken, ja, kann ich das? Schaffe ich das auf dem Niveau oder nicht? Und glücklicherweise habe ich dann gemacht. Und für mich ist es gut geworden.
Und wie ist das damals gelaufen? Also waren die anderen Clubs aus dem Pott zu dumm, dich zu scouten? Oder hättest du auch andere Angebote gehabt und hast aber gesagt, doch, Schalke, das ist auch irgendwie eine Herzensangelegenheit? Oder wie ist das damals gelaufen?
Ich muss sagen, wir haben einmal kurz mit dem VfL Bochum gesprochen.
Und, ja, da wärst du jetzt eine Liga höher als Schalke. Ja.
Zumindest aktuell noch.
Ja, das auf jeden Fall. Ne, Bochum war einmal dabei. Wir haben natürlich auch Gespräche gehabt mit Preußen Münster, um da länger zu bleiben. Das war damals die erste Mannschaft in der Regionalliga. Und wenn man dann natürlich die Chance hat, bei Schalke in der A-Jugend anzufangen, ja, dann mussten wir auch nicht viel überlegen. Dann war das schnell beschlossen, dass wir das auf jeden Fall probieren wollen.
Muss ja auch noch dazu sagen, damals hatte ja Schalke eine ganz andere Strahlkraft, wie das heute der Fall ist. Da waren noch internationale Wettbewerbe, grosse Spieler, wie zum Beispiel Hüntelaar, Teil vom Team, Raul.
Auf jeden Fall. Das waren noch die Zeiten, wo es ja normal war, dass Schalke Champions League, Europa League da auf jeden Fall jede Saison dabei war. Dann brauchst du, glaube ich, egal wen du fragst, die sagen dir alle, ja, dann will man das probieren, ob man es auf dem Niveau schafft.
Bist du Schalke-Fan oder warst du schon Schalke-Fan, bevor du zu Schalke gewechselt bist? Oder welcher ist dein Herzensclub?
Ja, von damals, ja. Schalke ist zu meinem Herzensclub geworden, sagen wir so. Mhm. Also wir waren nie eine Fußballfamilie, sage ich jetzt mal. Wir waren nicht so, dass wir ja mit 10, 12, 13, 14 immer irgendwo Fußball gucken mussten und zu Hause hier sowieso nicht bei uns. Und Schalke ist einfach, ja, das ist der Verein, wo ich groß geworden bin, wo ich die ersten Schritte gemacht habe im Profifußball, wo ich die Chance gekriegt habe, Profifußball zu spielen. Und das ist natürlich dann ein Club, der tief bei mir im Herzen sitzt.
Du hast ja dann auch die Härte dieses Clubs auch kennengelernt später. Dazu kommen wir sicher noch. Aber kannst du uns die Faszination Schalke erklären? Weil du hast ja den Club wirklich von innen gesehen, als Junior, dann später auch als Profispieler, als Nummer 1. Bist dann, ja, sagen wir mal, irgendwie abgesägt worden. Aber was macht Schalke aus, was wir Schweizer oder alle anderen generell irgendwie nicht verstehen? Was ist Schalke für dich?
Schalke sind einfach die Fans. Also Schalke ist und bleibt halt der Malocha-Club, wo die Fans zu 100% hinter dem Verein stehen. Es ist auch nicht immer leicht, dann mit den Ansprüchen der Fans das gerecht zu werden. Aber ja, die Fans sind halt der Verein. Das sieht man auch vor jeder Saison ist Eröffnungstag, sage ich mal, wo die Mannschaft vorgestellt wird und wo es vorm Stadion einen Menschenkicker gibt und all so Sachen. Ja, und da kommen bei Schalke mal eben ja, so fast 100.000 Menschen zusammen, die auf einen Tag einfach da hinkommen und ja, einfach den Verein leben. Und das ja, macht Schalke zu 100% aus.
Ja, das ist wirklich was, was wir wahrscheinlich nicht verstehen, weil wenn die erste Mannschaft im Juli präsentiert wird beim FCA, dann kommen da vielleicht ein paar hundert zusammen.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, oder? Weil ich habe auch schon jetzt Gespräche gehabt, weil wir haben hier vernommen, dass Schalke scheinbar über 1000 Tickets im Gästesektor für dieses Jubiläumsspiel in Aarau gekauft hat. Und da kamen dann viele Rückmeldungen so, ja, warum kommen diese verrückten Schalker-Fans hier nach Aarau für ein Freundschaftsspiel? Das würde ich doch nicht für meinen Verein machen. Also das ist schon crazy, wie groß diese Leidenschaft für diesen Verein ist.
Ja, und die sind halt auch über die ganze Welt verteilt. Ich glaube, in der Zeit, wo ich bei Schalke gespielt habe, egal wo ich im Urlaub war, irgendwo hing immer ein Schalke-Handtuch über dem Balkon oder eine Wäscheleine. Irgendwo hast du die immer gesehen. Das ist Wahnsinn. Überall.
Aber lässt sich das erklären? Also grundsätzlich im Ruhrpott sind einfach alle Menschen fußballverrückt. Ist das die logische Erklärung oder gibt es da noch ein anderes Phänomen?
Ja, der Fußball spielt halt da eine große Rolle. Also schon von klein auf beschäftigen sich die Leute mit Fußball, die Kinder mit Fußball. Ist natürlich auch früher, wo es wirklich noch Arbeiterstadt war, darauf zurückzuführen. Aber das lebt halt weiter in den Menschen, die in Gelsenkirchen und ja im ganzen Ruhrgebiet eigentlich wohnen.
Hat dich das auch ein bisschen geformt, dass du jetzt dort auch ein paar Jahre gelebt, gespielt hast? Wurdest du vom Ruhrpott auch geprägt?
Was hat Schalke bei dir angerichtet?
ja, als Spieler erlebt man sowas natürlich anders. Also es ist nicht immer leicht, die vor allen Dingen, wenn man dann da wohnt, die Euphorie und die, ja, ich sag mal, man ist natürlich immer, wird natürlich überall beobachtet. Wir haben auch damals dann in Gelsenkirchen gewohnt und egal, was du da gemacht hast, ob du einkaufen warst, ob du essen warst mit der Familie oder ja einfach nur spazieren warst, ja, man wurde natürlich immer direkt erkannt und immer war man direkt Mittelpunkt von dem Geschehen, egal wo man war. Das ist natürlich ja für einen Spieler, wie alt war ich, 20, 21, nicht immer leicht, damit umzugehen. Aber ja, das hilft einem dann auch im Endeffekt, daraus zu lernen, daraus zu reifen. Und das prägt einen dann doch ganz schön.
Gut, die Leute werden dich sowieso immer erkannt haben, weil du bist ja mit 2 Metern und irgendwie einen Zentner schwer, auch einfach unübersehbar. Und ich weiß nicht, hast du dir mit dem ersten Profivertrag auch gleich irgendwie eine G-Klasse gekauft und fährst in Gelsenkirchen wahrscheinlich auch noch auf, zusätzlich, oder?
Mit meinem ersten Profivertrag, ich bin eine Zeit lang noch mit dem, was war mein VW Lupo von meiner Mutter. so ein Go-Kart-Verschnitt.
Okay, gut. Also du hast auf Understatement gemacht und bist bodenständig geblieben dann.
Ja, man sollte auch nicht übertreiben, ne?
Ja, wer war das, der beim Zusammenzug der Nationalmannschaft jetzt mit dem Kehricht-Sack über der Schulter gekommen.
Dennis Undorf.
Ah, ja. Dennis Undorf war das, ne?
Ja.
Ja, fällt mehr auf als eine Gucci-Tasche.
Ja, mittlerweile auf jeden Fall.
So gut.
Gut, komm mal. Aber das ist wohl auch die logische Erklärung, warum sich immer noch wahnsinnig viele Leute auch in Aarau sehr gut in Erinnerung haben. Ich habe noch einen sehr bärtigen, großen Goalie in Erinnerung. Natürlich neben deinen guten Leistungen, die du zweifellos in dem halben Jahr vollbracht hast im Aarau-Tor, aber die optische Wahrnehmung ist natürlich schon sehr eindrücklich.
Ja, das hilft, wenn man fast 2 Meter ist und über 100 Kilo, da laufen da nicht viele rum.
Das ist auch eine Szene, die sich mir besonders eingeprägt hat. Neben unserem ersten Treffen, daran kannst du dich sicher nicht erinnern, aber ich mich natürlich schon. Aber die zweite Erinnerung, die mir geblieben ist, es gab mal eine Situation, wo ein gegnerischer Spieler von deiner rechten Seite aus angelaufen ist auf dein Tor und so ungefähr von der Strafraumecke einen Ball auf die lange Ecke zirkeln wollte. Ja, und der Torhüter bei Ara, der hat dann einfach ja, den Ball nicht mal nachgeguckt. Der ging aber so 2 Zentimeter neben dem Tor vorbei und du hast nicht mit der Winkel gezuckt. Also du hättest deine Adlerschwingen, deine wahrscheinlich irgendwie 2 Meter Spannweite ausbreiten können, den Ball wahrscheinlich sogar einfach selbst entschärfen können, hast aber nicht mit der Wimper gezuckt, nicht bewegt, der Ball war vorbei, ja, und du bist dann einfach ruhig geblieben und hast einfach irgendwie von diesem einen Schuss gesehen, hast wahrscheinlich schon gemerkt, der Ball, der geht vorbei, da muss ich mich nicht bewegen. Ich glaube, so die Situation ist mir extrem geblieben, weil es einfach eindrücklich war, da steht ein Hühner im Tor und der weiß ganz genau, was vor und hinter ihm passiert und der ist die Ruhe selbst. Ich glaube, dass so diese Erscheinung ist wahrscheinlich nicht nur mir geblieben, könnte ich mir vorstellen. aber ja. lass uns vielleicht noch mal kurz bei Schalke bleiben. Du warst ja, ich glaube, unter Ralf Rangnick, den man natürlich weit über die Landesgrenzen von Deutschland raus kennt, bist ja erstmal Nummer 2 geworden bei Schalke und konntest dann irgendwie übernehmen als die Nummer 1, das war Ralf Fährmann, oder? Der irgendwie vom Platz geflogen ist und sich auch gleichzeitig noch verletzt hat. Und dann bist du eigentlich das erste Mal zum Zug gekommen. Wie war es, das erste Mal in der Felddienst-Arena zu stehen? Glaube ich, im Pokal?
Das allererste Pflichtspiel für Schalke war ein Pokalspiel, aber nicht in der Arena.
Okay.
Und das allererste Bundesligaspiel war zu Hause gegen Nürnberg.
Mhm. Wie war das?
Da durfte ich auch direkt einen Elfmeter aus dem Netz holen.
Oh, wow.
Nein. Viel denkt man nicht in dem Moment. Ich weiß noch, Ralle kommt raus, will den Ball schnappen, haut den Gegner noch mit um und ich meine, sein Kreuzband hat er sich dabei noch gerissen.
Mhm.
Und der Doc rennt auf den Platz. Erstmal nimmt man das gar nicht so wahr. Also ich habe gar nicht so gedacht, so, oh Gott, was denn, wenn er jetzt nicht weiterspielen kann, sondern einfach so, ja, die müssen jetzt eben gucken, was ist und dann geht's weiter. Im Endeffekt hat er ja dann sogar rot gekriegt. Und dann war ich aber eigentlich irgendwie immer noch nicht so, hatte ich immer noch nicht auf dem Schirm, dass ich jetzt ja eigentlich rein muss.
Mhm.
Bis ich glaube, Joel Matte war das, der neben mir saß und dann gesagt hat, Langer, du musst rein. schnell fertig gemacht, Handschuhe angezogen und dann stehst du an der Linie. Nervös wie was. Ich muss dann aber ehrlich sagen, sobald man dann in dem Feld stand, war, denke ich, ich glaube, mein Cousin und meine jetzige Frau, die waren damals zusammen im Stadion. Ich glaube, die waren dann nervöser als ich, als ich da auf dem Feld stand. Und ich glaube, meine Eltern hatten damals eine Veranstaltung bei uns hier im Dorf, in der Kneipe, ein runder Geburtstag, glaube ich. Und da wurde dann nachher auch die Veranstaltung nicht unterbrochen, aber ich sag mal so, der Wirt hat in der Kneipe dann Fernseher angemacht.
Aber immerhin haben sie das noch gemacht, aber man sieht den Stellenwert vom Fußball in deiner Familie, der ist wirklich, selbst wenn er lange spielt, dann da gehen wir lieber in die Kneipe und machen was anderes.
Ja, das Fußball war nicht nie ein Riesenthema bei uns in der Familie. Ja. Papa ist ein Liebhaber von meinen Spielen und Janneks Spielen, also mein Bruder. Und der teilt sich dann halt so auf, kommt mal zu mir, geht hier in unserem Dorf zum Platz, wenn mein Bruder spielt.
Ja.
Und das ist sein Fußball. Was in der Bundesliga oder was weiß ich, in welchen Ligen passiert, das ist dem sowas von egal.
Also aber Sie wollten auch keine Tickets für Manchester haben?
Mein Bruder hat tatsächlich geguckt, aber mein Vater sowieso nicht. Er sagt, ja, ich, gucke mir das mal im Fernsehen an. Aber jetzt bis dahin fliegen muss er auch nicht. Mein Bruder hatte tatsächlich geguckt. Aber ja, wie das dann so ist, die Flüge kosteten, glaube ich, nur Hinflug 300 Euro. Dann bist du bei ich glaube, im Endeffekt bist du nachher bei 1,5 nur für ein Spiel gucken. Und dann hat er auch gesagt, nein, danke. Wir haben zu Hause einen guten Fernseher. Die gucken wir uns da an.
Wahnsinn. Ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber ich habe natürlich meine Eltern mit meinem Talent auch nie so begeistert, dass sie vor der Entscheidung standen, irgendwo ins Ausland zu reisen, nur um mich live zu sehen. Das muss ich schon zugeben. Okay. Aber dann, okay. Also, wir gehen dann auch nicht davon aus, dass deine Familie dich groß besucht hat, als du in Aarau gespielt hast.
So, mein Vater war, wie oft war er denn da? 4, 5 Mal.
Ach so, ehrlich? Bei 16 Spielen, das ist aber ein guter Schnitt.
Ja, ich glaube, der war 4 Mal da. 4, ja, so.
Muss
beim
noch
ersten Spiel sowieso. Da musste er auch noch direkt ein Interview machen nach dem Spiel. Mit 5 Bier in so 6 Bier.
Also so wie ein durchschnittlicher Trainer früher beim FC Aarau wahrscheinlich.
Ja, genau so. Nee, das war natürlich noch eine andere Situation. Das war natürlich alles ein bisschen weiter weg. Wie alt war ich denn? 23? Ich glaube 23. Ja, da guckt der Papa immer noch mal nach dem Rechten, ob da alles auch vernünftig läuft.
Gut, also wir haben den Zeitstrahl natürlich ein bisschen gekappt, weil wir natürlich auch selber natürlich auf deine Zeit beim FC Aarau dann noch eingehen wollen. Aber erstmal hast du eben, also dein erster Ballkontakt im Profifußball war hinter die Linie zu greifen oder ins Netz zu greifen und den Ball wieder rauszuholen. Und dann hast du dich ja trotzdem irgendwie ziemlich gut festgesetzt bei Schalke, weil eben Fährmann war verletzt, man hatte aber, glaube ich, Timo Hildebrand noch geholt, also ein verdienter Torhüter, der ja auch noch irgendwie bei der deutschen Nationalelf im Tor stand und so weiter. Und trotzdem hattest du dich da durchgesetzt und was war dann?
Dann lief es eigentlich, wie gesagt, ziemlich gut. Dann kam das Spiel gegen Wolfsburg. Da habe ich mir eine Schulter-Eckgelenksprengung zugezogen und bin, 7 Wochen ausgefallen. Wo Timo dann ins Tor gegangen ist, durch Zufall, Glück, was weiß ich, als ich gerade wieder fit war, hatte Timo sich verletzt. musste ich schon wieder zurück ins Tor und hatte meinen Platz eigentlich dann wieder und irgendwann saßen wir auch mit dem Verein, mit dem ganzen Team in einer schlechten Phase. Und der Trainer suchte nach Veränderungen, hat geguckt, was er verändern kann und ist dann zu dem Entschluss gekommen, auf einen erfahrenen Torhüter zu setzen. Und das war ich in dem Zeitalter, da war ich auch 22, war ich noch nicht. Und dann konnte ich erstmal wieder auf der Bank Platz nehmen. Aber ja, jetzt Football. So ist das Geschäft.
Aber schon crazy. Also du warst quasi Stammtorhüter in einem der größten Vereine in Deutschland und auch in Europa wahrscheinlich. Und dann landest du plötzlich im Brückbifeld. 2014, im Frühjahr. Ja. Also das musst du uns schon erklären. Das hört sich jetzt erstmal nach einem massiven Downgrade an.
Wir hatten auch Gespräche mit dem Trainer und der Trainer war damals, Jens Keller, glaube ich, hatte auch gesagt, dass er nicht wirklich mit mir dann weiter plant. Und ich wollte einfach spielen. Ich wollte auf dem Niveau spielen, im Tor stehen. Und dann hat sich ja Joel Mahl bei euch verletzt. Und durch Zufall, ich weiß gar nicht, wie das war, René Weiler hatte sogar dann auf Schalke nachgefragt, wie es mir, wie man mit mir plant.
Ja, er hat damals ja. dasselbe erzählt, und zwar im Interview mit dem Schweizer Fernsehen, ja. als die ihn gefragt haben, warum kommt so einer nach Aarau?
Ja, und ich meine, dass er einfach bei Schalke nachgefragt hat, wie meine Situation ist, wie es aussieht, dass Joel sich verletzt hat, dass der FC Aarau einen Torhüter braucht. Ja, das ist dann über meinen Berater auch zu mir gekommen und ja, kurz gefragt, wo? dann haben wir uns einmal getroffen. Und ja, dann war auch schnell klar, ich will spielen und das machen wir.
Warst du in Aarau oder ist der FC Aarau zu dir gekommen damals? Oder
nee, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, ne? Ich müsste jetzt lügen, Basel oder Zürich, ich weiß nicht mehr, wo wir hingeflogen sind, aber einen von den beiden. Und dann haben wir uns da am Flughafen, im Flughafenhotel da irgendwo getroffen.
Wahnsinn, also du hast eigentlich so ziemlich gar nichts gewusst, gar nichts gesehen, gar nichts gehört von dem Verein und dann einfach ins Blaue entscheiden müssen, mache ich das, lohnt sich das oder eben nicht? Und hast ja gesagt.
Im Endeffekt war es mir egal, was für ein Stadion, was für ein Trainingskomplex. Wichtig war, was der Trainer von mir hält und dass er ja, mir vertraut und sagt, ja, wir brauchen eine Nummer 1 und du kannst uns helfen. Und das war ja auch noch die Zeit, wo die Kabinen oder beziehungsweise Trainingsfelder am Brückifeld, wir haben ja da gar nicht trainiert. Wir haben ja auf dem Amateurgelände von, wie hieß der Verein denn damals?
Das müsste so irgendwie FC Sur, FC Buchs oder FC Rohr gewesen sein, irgendwas so, das sind so die umliegenden.
Ja.
Oder auf der Müllhalde in Küttingen, im Ritzer.
Ja. Ich meine, Rohr?
Ja, Rohr. Ich denke, es könnte Rohr gewesen sein.
Die hatten auch einen Kunstrasenplatz und dann ein Gemeinschaftshaus, Umkleidekabinen.
Ja.
Also noch tiefere Provinz.
Aber was mich schon wundert, war der FC Aarau einfach schneller als alle anderen Vereine, was mich jetzt echt überraschen würde, oder gab es einfach andere Angebote?
Ich stand ja noch länger unter Vertrag und ich denke, es war auch einfach René Weiler zu verdanken, der einfach gesagt hat, ja, nein, habe ich ein Jahr, kann ich kriegen, ich rufe da jetzt einfach mal an, so ungefähr.
Wahnsinn.
Das ist so, wenn man einfach mal nachfragt.
Und darum ist der nette Herr nun in der sportlichen Leitung bei Genf.
Ja, aber lieber beim FC Aarau. Aber und da kommen wir natürlich erstens auf die Einstiegsfrage, als ich dich gefragt habe, was du gedacht hast, als du das erste Mal im Brückefeld warst. Und dann kommen wir zu deinem ersten Tag in Aarau. Und da komme ich nämlich gleich nochmal auf den Punkt zurück, weil ich gesagt habe, das ist nämlich meine erste Erinnerung an dich, die mir sehr geblieben ist, an die du dich wahrscheinlich nicht erinnern kannst. Weil als du am ersten Tag nach Aarau gekommen bist, da hat ein gemeinsamer Freund von uns, der uns auch jetzt für den Podcast wieder verknüpft hat, Servus Lück, der hat dich da mal, glaube ich, in der Stadt ein bisschen herumgeführt, im Stadion ein bisschen herumgeführt, ist mit dir Kaffee trinken gegangen im Penny Farthing, in der Pub, wo die Aarauer Fans sich treffen vor und nach Spielen. Ja, dein Eindruck, als du Aarau das erste Mal gesehen hast und er dir erklärt hat, wie viele Discos es in der ganzen Stadt gibt, also so die 2 und so.
Ja. Aarau ist größer als das Dorf, wo ich herkomme. Also von daher war Aarau für mich schon wie eine große Stadt, weil wo ich herkomme aus meinem Dorf, wir sind 700 Einwohner. Also
gut, also du bist in die Großstadt gekommen.
Ja. Genau so.
Okay. Und dann bist du da in der Stadt rumgelaufen, hast mich eben im Pub getroffen. Ich habe natürlich Bier getrunken, hier nur Kaffee. Und dann haben wir kurz mal ein bisschen 2 Takte geredet. Und dann Hast du da schon das Team kennengelernt an dem Tag oder warst du da schon im Training oder wie war dein Eindruck von der ganzen Umgebung und vom Club und so weiter in dieser ersten Phase? Das ging ja alles ziemlich schnell, warst dann auch schnell auf dem Platz und so weiter. Wie war das für dich?
Ja, das ging alles ziemlich schnell. Ich glaube, ich war keine 2-3 Tage da hatten wir schon das erste Testspiel, glaube ich. Man hatte so gerade Zeit, mal ein bisschen die Umgebung zu kennen, aber ja, man war Training und dann ging es auch direkt los. Da war ich, war ich froh, dass Luc, den hatte ich an meiner Seite, der so ein bisschen, sag mal, Mädchen für alles, der sich echt super um einen gekümmert hat, alles irgendwie organisiert hat, was man noch brauchte, Bankkonto, keine Ahnung, Handy, Handykarte, Handyverträge, egal was, nachher auch eine Wohnung. Ja, da war ich froh, dass er dabei war und mich auch so ein bisschen in seine Freundesgruppe, sag ich mal, mit eingeführt hat. Ne? Da hat man direkt eine super, super Anbindung an die Stadt gehabt, an seine Freundesgruppe, die einen super aufgenommen hat. Und dann war es auch leichter, den ganzen ersten Monat, sag ich mal, wo alles neu ist, so zu meistern.
Ich schütze natürlich meine Quellen, auch wenn ich jetzt den einen schon gegrüßt habe, aber da gibt's ja auch die eine oder andere Story, wie du Arau auch, ich sage jetzt mal, bei Dunkelheit kennengelernt hast. Ich könnte mir vorstellen, du hast in dem Freundeskreis da auch gar nicht so schlecht reingepasst, oder?
Nein, also ich trinke auch gerne mal ein Bierchen und das haben die da alle auch gern gemacht. Und dann konnte man schön nach dem Spiel abends nochmal zusammensitzen, ein Bierchen trinken und einfach das Spiel nochmal genießen. Und ich habe die Zeit da nicht nur durch Fußball, sondern auch das Drumherum sehr genossen auf jeden Fall.
Welches war die beste Möglichkeit für abends mal weg? Wo hat man dich angetroffen?
Wo haben wir mich eingetroffen? Da, wo Luc mich hingeschleppt hat.
Gut, ich werde ihn da mal noch fragen, aber wahrscheinlich war es in der Zeit noch, ich weiß nicht, die Kettenbrücke oder der Boiler oder so, sagt dir das noch was?
Ja, aber du hast doch auch, da wo das neue Stadion eigentlich hin sollte.
Ah, im, was war das, der Zoo oder der Schlaflos? Ja. Oder, ja, Zoo war das, ne?
Zoo.
Ja, okay.
Im Zoo waren wir auch schon mal, zweimal.
Gut, also ich sehe, du hast das Arauer Nachtleben hast du auch kennengelernt. Das Angebot ist nicht so groß. Daraus sind ja auch dann irgendwie Freundschaften entstanden, die bis heute anhalten. Ich habe es gesagt, eben über den Kontakt von damals haben wir jetzt Kontakt geknüpft für diese Folge im Podcast. Ich weiß auch, dass ein paar Arauer Jungs bei dir, glaube ich, an der Hochzeit waren und so weiter. Das ist alles. Also bist du noch in Kontakt mit Leuten aus der Stadt bis heute?
Ja, mit Luc auf jeden Fall. Die waren damals auch mal zu Besuch in Düsseldorf mit ein paar Jungs. Und man ist halt ein Riesenabstand, aber so, dass man 1-2 Mal im Jahr sich noch spricht auf jeden Fall, das ist schon, ist eigentlich auch schon wieder verrückt über den Abstand, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, dass ich da, 5 Monate, die ich da war. Ja,
genau, also vom Januar bis Ende Saison, irgendwo im Juni nehme ich an. Im Juni, ja. 16 Spiele. Ist nicht die ewige Länge, ne?
Nee, und dann, das sagt ja schon, wie man dann zu den Leuten da gestanden hat. Und wie gesagt, Luc halt einer war, der sich super um einen gekümmert hat. Und dadurch bleibt man jetzt halt auch noch in Kontakt.
Wahnsinn.
Hast du das bei einem anderen Club so auch noch erlebt in deiner Karriere? Der FCA scheint dich ja in dieser Hinsicht schon ziemlich geprägt zu haben.
In der Hinsicht nicht. Also bei den anderen Clubs, ich sag mal, die Leute, die dann dir zur Seite standen oder so, waren immer alles ein bisschen älter. Also das war dann nicht mehr meine meine Generation, sag ich mal, die waren dann alle, ja, 50. Mit dem gehe ich dann als 25-Jähriger fast dann die Freundesklicke nicht mehr ganz so.
Nein, aber das ist ja auch was, dass der FC Aarau sich auf die Fahne schreibt, irgendwie diese familiäre Atmosphäre, die er prägen will, innerhalb des Stadions, innerhalb des Clubs, auch mit den Fans. Hast du das wirklich so wahrgenommen? Und das ist und vielleicht gleich auch noch als irgendwie Frage B dahinter. Das sagen ja viele. Das sagt natürlich auch zum Beispiel Schalke von sich, dass eine große Familie ist, natürlich in größeren Dimensionen, also da hat es noch viel mehr Brüder und Schwestern. Aber stimmt das, dieses familiäre, oder ist es an anderen Orten dann halt schon mehr auch einfach knallhartes Business?
Ja, gehen wir jetzt erstmal auf die erste mit Aarau und familiär. Das ist auch genau das, was ich meinte. Man hat sich zu keiner Sekunde irgendwo alleingelassen gefühlt. Ich sag mal so, wir holen jetzt einen Spieler, setzen den irgendwo ins Hotel, der kommt zum Training, macht die Spiele, aber für den Rest drum zu, weiß er nicht, was er machen soll. Und ja, das war halt großenteils auch durch Lüg, aber auch auf jeden Fall durch den Verein, dass man sich einfach gut aufgenommen gefühlt hat, nie alleine gefühlt hat. Einem wurde immer geholfen. Ich weiß noch, zu der Zeit, ein halbes Jahr bevor ich nach Aarau gegangen bin, hatten meine Frau und ich gerade einen Hund bekommen, den ich dann auch eine Zeit lang, weil meine Frau arbeiten musste, mit in Aarau hatte. Und ich weiß noch genau, dann mussten wir einmal, auslaufen nach dem Spiel. Und meine Frau war gerade dann zu der Zeit dann nicht bei mir. Und ich wusste nicht, wohin mit dem Hund. Ich musste ja zum Training. Den habe ich dann mitgenommen, habe den am Stadion den netten Menschen im Büro anvertraut. Der lag dann während des Trainings im Büro, hat da die Leute bespaßt, hat sich gefreut wie Bolle. Und nach dem Training konnte ich den wieder abholen und konnten wir zusammen nach Hause gehen. Also, okay. Das ist halt auch so, ja, wo man auch wieder merkt, ja, einem wird geholfen, ne? Man wird nicht gesagt, ja, geht nicht und guck mal, wie du es machst, aber so, bring doch einfach mit. Ich habe auch einen Hund zu Hause, ich kann damit wohl. Und das hilft einem, sag ich mal, auch diese Distanz zu seiner eigenen Familie, ja, das ist dann leichter, damit umzugehen.
Und das hat ja dann auch gefruchtet. Also bis heute, sage ich, weiß man, Lars Unnerschall hat beim FC Aarau performt, man hat in der Super League den Klassenerhalt geschafft, unter anderem auch dank dir. Und hast du das selbst auch so wahrgenommen? Hast du das so in Erinnerung, dass du eigentlich schon fast obwohl du ja eben wirklich nur kurze Zeit hier warst, fast schon zur Clublegende geworden bist, oder? Ist da der Aarauer Fan ein bisschen zurückhaltender, als es vielleicht bei anderen Clubs ist?
Ich habe schon schon schnell die Wertschätzung wahrgenommen, sage ich jetzt mal, von den Fans nach dem Spiel, während des Spiels. Und die ganze Freundesklicke, wo ich dann drin war, waren natürlich auch alle Aarauer Fans, und dann kriegt man natürlich schon vieles mit, was die erzählen, wie es dann im Stadion abgeht, wie über einen gesprochen wird. Und das freut einen schon, wenn man dann auch so wahrgenommen wird und im Verein so gut dasteht.
Bei deinem Abschluss hat es ja noch ein denkwürdiges Spiel gegeben, das als Basel zu Gast war. Hast du noch Erinnerungen an dieses Spiel, als die Chaoten aufs Feld gingen?
War das die Meisterfeier von Basel im Brücklifeld? Mhm.
Du hast es sogar selbst mal noch in einem Interview angesprochen, dass es sowas in Deutschland nicht so oft gäbe.
Ach, die sind damals Meister geworden, ne? Bei uns?
Ja.
Und haben dann das bei uns auf dem Rasen gefeiert.
Yep.
Ja, und sie durften ja offiziell. Der Gästesektor wurde extra vergrößert. Und dann ist genau aus der Ecke, wo Nick und ich im Normalfall stehen, sind dann die Fans auch auf dem Platz. Auch der Platzsturm wäre okay gewesen. Gemäß den Sicherheitsbestimmungen, die der FC Aarau und der FC Basel abgesprochen haben. Aber dann, das eskalierte ziemlich schnell. Die Fans sind dann einfach zu den Aarauer Fans gerannt, anstatt mit ihrem Team zu feiern. Und dann hat es, glaube ich, ziemlich Auseinandersetzungen gegeben damals. Ja, war nicht ganz so eine schöne Situation. Aber das war dir wahrscheinlich in dem Moment auch egal, oder? Weil dann ging es ja für dich auch irgendwie weiter, ne?
Ich meine, wir mussten dann auch schnell vom Platz runter.
Ja, das kann man mir vorstellen.
Man kann auf jeden Fall sagen, in wenigen Spielen so viel erlebt, wie wahrscheinlich selten ein anderer Spieler das Vergleichbares gehabt hätte. 16 Spielen Klassenerhalt in der Super League geschafft. Also da war schon ordentlich was los in deiner Aarau-Zeit.
Ja, das war... Ja, das war ja auch das Ziel, ne? So mit allem, was geht, sich dagegen stemmen und einfach in der Liga bleiben. Und ja, glücklicherweise haben wir es dann auch geschafft.
Verfolgst du eigentlich heute den FC Aarau oder allgemein den Schweizer Fußball noch?
Ja, vor allem auch, klar, Aarau habe ich bei meiner Fußball-App auf Benachrichtigung. kriege ich auf jeden Fall mit, wie da gespielt wird. Generell Schweizer Fußball vor allem, weil ein Mannschaftskollege auch eine Zeit lang in Basel gespielt hat.
Das wäre der Ricky, ja.
Ricky. Und klar, da hat man auch immer wieder, wie läuft es in der Schweiz? Da war ja, zu meiner Zeit war ja Basel ganz klar Nummer 1. Jetzt war ja eine lange Zeit Young Boys jahrelang hintereinander Meister, so wie ich das mitgekriegt habe.
Absolut.
Dann auf einmal FC Zürich, die dann einfach mal abgestiegen sind.
Auch noch zwischendrin, ja, stimmt.
Auch noch mal zwischendrin, ja.
Ja, geht es ja auch, oder? Und der Rekordmeister ja auch mal zwischendrin und so weiter. Ja, klar. Ja.
Also das verfolgt man auf jeden Fall noch, ja.
Gut, also du verfolgst den FC Aarau und wahrscheinlich natürlich auch noch Schalke, ja, kann ich mir vorstellen, also auch regelmäßig.
Ja, man kriegt das natürlich mit. Ich sag mal, die Spiele, die man angucken kann, wenn wir nicht gerade zugleich spielen, die versuche ich zu verfolgen. Ansonsten haben wir ja die schöne Technik, die mir dann eine schöne Zusammenfassung vorliegt, die man sich angucken kann. Aber ja, man hofft natürlich immer vor allem in der Situation, wo Schalke jetzt ist, dass es da besser wird. Dass da Schalke ist einfach ein Club, der in die Bundesliga gehört, mit viel Tradition. Und ich persönlich hoffe einfach, dass sie schnellstmöglich wieder in der Bundesliga landen. Dass das wieder klappt.
Ich glaube, die beiden Clubs haben ja neben dem, dass sie inzwischen auch institutionell zusammenarbeiten, also der FC Aarau und Schalke 04, und sich jetzt am Samstag für dieses Freundschaftsspiel treffen, haben sie ja auch sonst irgendwie was in anderen Dimensionen, aber irgendwie was gemeinsam, eben weil eine hübsche, erfolgreiche Vergangenheit, aber in den letzten Jahren will einfach irgendwie nicht so recht klappen. Man ist sich irgendwie nie sicher, sind das Management-Probleme oder woher kommt das? Aber Fakt ist, letzten Endes, beide dümpeln so in der zweiten Liga rum in ihrem jeweiligen Land. Bist du schuld? wie siehst du das? Siehst du diese Parallelen und kannst du da auch irgendwie was Gemeinsames festmachen oder wäre das zu weit auseinander?
Ich denke, dass wenn man vergleicht Schalke, Aarau, gut, wir sprechen von Schalke, die haben immer noch einen Pott von über 100 Millionen Euro Schulden. So viel hat der FC Aarau.
Ja, da liegt
wahrscheinlich nicht.
So. Ja, da liegt wahrscheinlich der große Unterschied. Großschulden hat der FC Aarau nicht, bisher einfach ein strukturelles Defizit, aber
das beträgt so maximal 2 Millionen.
Ich glaube, so ist noch eine.
Oder noch eine, ja.
Ja. Ja, ich denke, dass es generell einfach schwer ist, wenn man aus der ersten Liga absteigt. In erster Linie verlierst du viele wichtige Spieler, die ja gerne erste Liga spielen wollen. Musst dir ein neues Team zusammenstellen, wovon du nicht weißt, ist das jetzt wirklich ein Team, was direkt wieder aufsteigen kann oder nicht. Und ja, man sieht es an Schalke, man sieht es am Hamburger SV, bei uns in der zweiten Bundesliga. Je länger man in der zweiten Liga bleibt, desto schwieriger wird es auch direkt wieder aufzusteigen. Wenn man danach guckt, ist dann wahrscheinlich, was jetzt beide gemeinsam haben.
Ja, definitiv, ja.
Zu lange in der zweiten Liga jetzt ist. Und ja, so wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht, ob Aarhus schafft, dieses Jahr aufzusteigen. Aber wenn ich nach Schalke gucke, Schalke wird dieses Jahr auch wieder nicht schaffen, aufzusteigen. Ja, und dann wird es Jahr für Jahr schwieriger. Ich hoffe, dass sie es beide schaffen. Aber für diese Saison glaube ich nicht, dass es drin sitzt.
Wird bei beiden, das muss man wahrscheinlich festhalten, wird bei beiden in der Saison 24-25 wird es wahrscheinlich eng, dass sie noch vorne mitreden können.
Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und sage, dass es eher der FC Aarau schaffen wird, wieder Schalke 04. Aber hast du da in den letzten Jahren, konntest du da überhaupt noch den Überblick bewahren bei Schalke? Weil da überschlugen sich ja schon, also das fing ja schon so anfangs, oder mit der Corona-Krise fing das ja schon an, oder? Dann waren zu wenig Rücklagen da, um diese Kosten zu deckeln. Dann war die Geschichte mit Gazprom, dann war die Geschichte mit Clemens Tönnies. Also da kam ja eine Krise nach der nächsten und ganz viele... Ja, Millionen Schulden, die sich dadurch das dann auch ansammelten. Ja, hast du das überhaupt mitverfolgt oder blendet man das dann auch aus als Ex-Spieler?
Nee, das kriegt man sowieso mit. Ich habe ja auch genug Schalke-Fans im Freundeskreis, Bekannte, die Schalke-Fans sind. Das kriegt man alles mit. Und ja, in einer Linie hat ja Schalke dann wahrscheinlich auch ein bisschen Pech gehabt mit der Gazprom-Geschichte, wo ein Riesensponsor dann natürlich zu Recht weggefallen ist. Clemens Tönnies, der dann auch ausgeschieden ist. Ja, und so ging die Spirale dann auch irgendwie wie nach unten. Ne?
Und dann kam Christian Groß.
Ja. Und ja, die hatten dann ja auch nicht nur einen Trainer. Ich weiß nicht, wie viele Trainer da in den Jahren dann gekommen und gegangen sind. Ja, das macht die Sache ja natürlich auch nicht leichter.
Kennst du eigentlich Kees van Wonderen, heißt er, oder? Der ist ja, kommt ja, ja auch aus Holland.
Ja, der war Trainer bei Go Ahead Eagles und bei Herrenfeen und der ist noch einmal, meine ich, dass der bei uns, bei Twente, mit dem Training rumgelaufen ist, weil der ein Praktikum, sage ich fast, gemacht hat.
Ja, vielleicht Praktikum, das gibt's aber.
Vielleicht
ja.
Für die, die jetzt zuhören, ist das der neue Trainer von Schalke?
Ja.
Ja, genau.
Wusste ich nicht, Entschuldigung.
mit wem machen wir da einen Podcast?
Ja, wirklich, da reden zwei Experten miteinander, da scheide ich als Dritter aus. Okay, wie heißt der Mann?
Kees van Wonderen.
Gut.
Ja.
Aber der kann, also...
Das ist gut zu wissen.
Der kann was, denkst du?
Ich glaube, es könnte gut passen, weil er auch, ja, er will jetzt keinen glanzreichen Tiki-Taka-Fußball spielen, sag ich mal. Er war auch immer einer, der, ja, wir müssen hinten gut stehen, ein, zwei gute Pläne haben, wie wir spielen wollen. Und das ist, denke ich, das, was Schalke gerade so einen Masterplan braucht, wo sich auch die Spieler dran festhalten können.
Arbeiterfußball im Ruhrpott.
Ja, wo nicht wieder 25 Mal irgendwo eine Taktik und sowas gewechselt wird, sondern eine Struktur, die mal über einen längeren Zeitraum gemacht wird, wo sich alle Spieler dran gewöhnen können, die sich einprägt und könnte klappen, muss es aber nicht. Weiß ich nicht.
Aber
ich hoffe es.
Das klingt ja irgendwie schon noch ein Erfolgsrezept für Schalke 04, also ein Niederländer an der Scheitellinie bei Schalke 04, der in erster Linie mal defensive Stabilität braucht, das erinnert irgendwie an Huub Stevens, oder nicht?
Ja, das sollte passen, denke ich. Mit Huub War die Zeit doch auch gut.
Würde ich auch sagen, ja.
Ich habe wirklich gehofft und auch mitgefiebert in den letzten Wochen, dass es irgendwie Raul oder vielleicht Fernando Torres war ja auch noch im Gespräch. Die sind Raul ist glaube ich bei Real bei der zweiten Mannschaft als Trainer aktiv und ja. Torres bei Atletico, wenn ich richtig informiert bin. Und ich hätte schon gehofft, dass eventuell, wenn ja da so ein Weltstar dann neuer Trainer bei Schalke geworden wäre, dann vielleicht wäre sein Debüt gleich im weltbekannten Brückli-Feld gewesen. Hätte ich jetzt schon noch gefeiert.
Das hätte ein bisschen mehr Strahlkraft.
Aber jetzt kommt halt Kees van Wonderen.
Wenn er Raoul im Stadion gehabt hätte, ist im Brückli-Feld, das wäre... Ja.
Dann wäre vielleicht, sogar deine Familie ins Brückli-Feld gekommen. Ja. Das hätten sie sich vielleicht angeguckt.
Ja. Aber jetzt noch kurz Real Talk, weil das eben diese Leistungen, die du ja jetzt gerade zeigst in der Europa League gegen Fenerbahce oder vor allem mit nach Manchester, ich nehme an, da gehst du wieder bei ganz vielen auf den Zettel. Da kommen dann auch wieder Anfragen bei dem Agenten rein. Das juckt dich null, so wie du gesagt hast. Also du würdest am liebsten bei Twente bleiben. Das ist deine Heimat geworden jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, sag niemals nie. Also es kann immer was passieren, wo ich dann sage, das muss ich machen, das will ich machen, keine Ahnung, da kommt ein Club und das gefällt mir und meiner Familie so gut, dass wir das machen wollen. Deswegen habe ich immer gesagt, zu 99% will ich gerne meine Karriere bis zu meinem Karriereende bei Twente bleiben. Es gibt halt immer diesen 1%, den man ja nie ausschließen kann. Aber im Großen und Ganzen kann ich ganz klar sagen, ich will, solange ich Spaß dran habe, der Körper mitmacht, ich Bock drauf habe, jeden Tag zum Training zu fahren, will ich bei Twente bleiben, ja.
Also dann halten wir fest, dass dieser 1%, an dem sich der FC Aarau festklammern kann.
Ja, wenn der FC Aarau kommt, dann.
Gut, da gibt's ja noch eine weitere Schwierigkeit, weil wir wissen ja nicht, wo René Weiler in den nächsten Jahren noch so rumkommt. Es bräuchte dann ja wahrscheinlich schon wieder so einen, der dich da locken könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber wenn du sagst, die Karriere beende ich bei Twente, stellt sich natürlich automatisch auch die Frage, wann ist das eigentlich? Weil du bist 34, bist im Sommer das zweite Mal Vater geworden. Eben irgendwann können sich ja Interessen auch mal, ja, ich sage jetzt mal, verschieben. Du hast gesagt, deine Frau macht schon lange all das mit, was deine Karriere dir irgendwie auch ein bisschen vorgibt. Hast du da, ja, ich frage mal offen, gibt's da einen Zeitplan, wo du sagst, ja, also spätestens mit 38 bin ich dann weg, oder lässt du das noch offen?
Das lasse ich offen. Ich habe jetzt erstmal Vertrag noch bis 2027, dann bin ich 37 und ja, ich mache das schon so abhängig von, in erster Linie, schafft der Körper das? Oder fährst du jedes Mal nach dem Training mit Rückenschmerzen, Knieschmerzen, keine Ahnung, wenn du dann zu Hause bist mit zwei Kids, die nach draußen wollen, aber ja, du kannst dich nicht mehr bewegen, das will ich auch auf keinen Fall. Also da gucke ich schon, dass ich auch für das Leben nach dem Fußball will ich natürlich auch noch sportlich betätigen können. Wenn ich mich jetzt kaputt mache und in 5 Jahren fragt der Älteste, komm, ich spiele Fußball, und ich sage, 2 Minuten kann ich und dann muss ich jetzt wieder sitzen, weil mein Knie weh tut, da habe ich auch keine Lust zu. Also das ist schon gucken, macht der Körper mit, ja, und habe ich noch Bock drauf, ja, irgendwann renne ich da rum, bin 40 und die Spieler werden ja auch immer jünger. Dann sitzt du mit 40 Jahren in der Kabine mit, keine Ahnung, dann ist der nächstälteste, ist 25. Das ist die Jungbücke. Also ich finde es cool. Es macht mir Spaß, mit den Jungs in der Kabine zu sitzen. Und dann, ja, kriegt man schon viel mit. Und es ist einfach ein Genuss dann mit denen. Da sind welche dabei, die sind gerade 16, 18, 20. Die haben natürlich andere Themen als Spieler wie Ricky, der ist jetzt 35, ich bin 34, sind natürlich andere Themen, die da Thema sind als bei uns.
Bist du bei den Jungen noch der Lange oder nur noch der Alte?
Respektvoll der Ältere.
Senator. Okay. Ja, das sind so Themen, die sich bei uns ein ehemaliger Mitspieler von dir natürlich auch inzwischen mal wieder stellt, unser langjähriger und verdienter Captain Oli Jäckle, mit dem du ja noch gemeinsam auf dem Platz gestanden hast. Das sind natürlich Themen, die aufkommen. Ne? Hast du mit ihm oder Spielern vom Club eigentlich noch Kontakt? Ist man auch da noch im Austausch oder bleibt es bei denen, die dich gut behandelt haben, neben dem Platz und dich auch mal auf dem Sofa haben pennen lassen?
Ich muss ehrlich sein, es bleibt bei dem, die mich neben dem Platz gut behandelt haben, wobei die Mitspieler mich auch gut behandelt haben. Aber ja, das ist halt auch leider Fußball. Ne? Das geht alles immer so schnell. Wie gesagt, man war auch nur fünf Monate da. Mhm. Und dann ist es schwierig. Der eine geht dahin, der andere geht dahin. Aber ja, ist auch cool zu sehen, wie Olli einfach noch da geblieben ist. Ne? Immer noch da als Kapitän jetzt ist. Und ich weiß gar nicht, der war ja ein bisschen jünger als ich. Ist er jetzt 30?
Ja, er ist 31,
glaube ich, ja. Letzte Chance für eine Frage, dann lassen wir dich springen. Nick, deine letzte Frage an unsere Legende Lars Unnerstall, bevor wir ihn springen lassen.
Sieht man dich am Jubiläumsfest? Hat dich jemand eingeladen? Ich muss das fragen, hallo? Da müsste doch eigentlich eine Einladung reingeflattert sein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Einladung habe ich nicht gekriegt.
Da müssen wir noch mal ein ernstes Wörtchen mit ein paar Verantwortlichen sprechen.
Hast du Zeit? Ich hätte noch Tickets.
Das spielen wir.
Bei uns in der Ecke gibt es Bier und du kannst dich dazugesellen. Ja. Bier und Spaß.
Ja. Und meine Couch kann ich dir auch zur Verfügung stellen.
Ja. Ich würde sogar ja sagen, wenn wir nicht selber spielen würden.
Was für ein schlechtes Timing. Gut. Aber wir nehmen es mal so mit. Ich glaube, so könnte es rund werden. Wir hatten ja vor zwei Wochen Markus Mahler, den Präsidenten vom FC Aarau, da. Dem werden wir die Leviten lesen, das ist das eine. Weil du das Jubiläumsspiel im Brücklifeld verpasst, müssen wir definitiv dafür sorgen, dass du dein Abschiedsspiel im Brücklifeld kriegst. Das Stadion wird noch so lang stehen, weil wir das Neue noch nicht bauen können, dass es auf jeden Fall reicht für deine Pensionierung als Profifußballer, weil das könnte dann auch mit so gegen die 45 sein wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal, ob wir da was deißeln können. Couches und Bier und sowieso eine dich willkommen heißende Atmosphäre wird es auf jeden Fall geben, wenn du den Weg ins Brücklifeld irgendwie nochmal findest. Sei es auf dem Platz, sei es auf dem Stehplatz Brücklifeld, so wie unser Podcast heißt, du bist immer willkommen.
Irgendwann wird es auf jeden Fall nochmal soweit sein. Ich glaube, spätestens wenn der Älteste von mir soweit ist und auch mal Fußball gucken will, muss ich ihm ja mal zeigen, wo Papa mal gespielt hat.
So machen wir es doch. Lars, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass du dich reingeschaltet hast und viel Erfolg weiterhin.
Ja, danke schön. Danke.
Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis zum Kiebike.